Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com.
Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Steinzeit. Eine neue Ausgabe steht an und ich freue mich ganz besonders auf ein Gespräch mit meinem Gast aus Wien, mit dem Stefan Bartunek. Hallo Stefan, ich grüße dich.
Servus.
Stefan, ich freue mich sehr auf den Talk mit dir. Wir haben schon lange ausgiebig geskypt neulich und ich habe gleich gemerkt, okay, mit dir kann man ganz locker chatten und quatschen. Also ich möchte dich erstmal vorstellen, du kommst aus Wien, du bist Schauspieler, du bist Künstler, du bist Texter, du bist aber auch sehr aktiv in der Wahrheitsbewegung, hast dich letztes Jahr und auch dieses Jahr sehr aktiv engagiert in der Montagswache, in den Mahnwachen. Ich weiß jetzt nicht, wie nennt ihr das
in Wien?
In den Friedensmahnwachen, ja. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie ist es gekommen, dass du da dich so politisch engagierst oder halt auch in der Öffentlichkeit arbeitest?
Das ist mir passiert, ja, sage ich mal dazu. Ich war zwar immer politisch interessiert, aber würde nicht sagen, dass ich ein politischer Mensch war. Habe halt Zeitungen gelesen und war stolz auf mich, dass ich informiert bin. Ja, aber ich habe die sogenannten Qualitätsmedien gelesen. Bei uns in Österreich ist das die Presse, der Standard, das Profil und so. Ja, das sind halt die Medien, die sich selber als Qualitätspresse bezeichnen. Und dann kam letztes Jahr kam es dann zur Krise in der Ukraine mit der Eskalation am Maidan, wo das alles dann zum Krieg geführt hat, zum Bürgerkrieg, wie wir ihn jetzt erleben. Und wo halt Putin so als der böse Aggressor dargestellt wurde von unseren Medien, was halt so weit ging, dass der als Joker abgebildet wurde am News-Profil. Was ich irgendwie ein bisschen eigenartig empfunden hatte, dass man da so einen Personenkult draus macht, ja, der böse Putin. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich da total reingekippt bin. Und dann hat ein Freund von mir, der aus Bulgarien ist, einfach ein Video auf Facebook gepostet, einen Link zum Interview, das auf YouTube hochgeladen war. Ich glaube, das wurde vom WDR gemacht oder von der ARD, wo Putin interviewt wurde, wo es um die NGOs ging. Ja, also es gab ja so einen Riesenskandal vor 2 oder 3 Jahren, weil Russland so ein neues Gesetz erlassen hat, dass man diesen NGOs, dass sie ihre Finanzen offenlegen müssen. Das heißt, von wem werden sie finanziert? Das war ein Riesenskandal. Was ich ja auch als total antidemokratisch empfunden hatte, weil ich es so gelesen hatte in den im Standard und in der Presse. Und nur hat der Putin dann in diesem Interview halt auch aufgezeigt, wie es sich in Amerika verhält, dass die dieses Gesetz schon lange haben, dass NGOs ihre Finanzen offenlegen müssen, und hat halt so nebenbei auch noch gezeigt, wie das Verhältnis von russischen NGOs weltweit ist zu amerikanischen NGOs. Mhm. Und ich glaube, es gibt 2 russische NGOs, ja, und 100 amerikanische. Und das war so für mich der Moment, wo ich nicht begonnen habe, jetzt ein Putin-Fan zu werden oder wie man sagt, aber vielleicht ein bisschen so ein Putin-Versteher, ja, wie so ein Schimpfwort benutzt wird. wo der Moment halt war, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ist es ja doch ein bisschen einseitig, was wir da serviert bekommen. Ja, ja. Und dann hat mir YouTube vorgeschlagen, ich möge mir doch ein Video von Ken FM anschauen, wo Ken Nachdenken nennt er das, wo er so frontal in die Kamera spricht. Ja. Und da redet er über die Ukraine und er dröselt halt auf, was es da auch für wirtschaftliche Interessen gibt, was es für militärische Interessen gibt und wie es sich mit dem Brzezinski, was es mit dem auf sich hat. Und das war so der Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, da will ich nicht mehr mitmachen. Mhm. Ja? Und wo ich auch begonnen habe, bewusst die Medien zu hinterfragen.
War das so ein Aufwachmoment für dich?
Das war so ein ganz klarer Aufwachmoment. Mhm. Ich bin dann gesessen und habe recherchiert, wer ist Ken Jebsen, bevor ich überhaupt mal mich getraut habe, den zu posten, ja, weil er wirkt ja irgendwie sehr speziell, sage ich jetzt mal. und dann habe ich mir halt das reingezogen und dann kommt natürlich auf Wikipedia kommt der Antisemit,
ja, typischen Vorwürfe,
genau, bla,
genau.
Bla, bla, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will doch nicht mit dem, ich will doch einen Judenfeind keinen Support geben und habe dann begonnen mal zu recherchieren. Weil er wirkte trotzdem ehrlich auf mich, trotz seiner Verbissenheit, die er hat, hatte er trotzdem für mich, für meine Empfindung, einen guten Kern. Ja, und dem wollte ich nachgehen.
Und was ist dran an den Vorwürfen?
Naja, dass das eine Intrige war, die man ihm, die man gebastelt hat, weil er eine E-Mail geschrieben hat, wo er geschrieben hat, er weiß, wer der Erfinder des oder der Gründer des Holocausts ist. Ja? Und da bezieht er sich auf den Edward Bernays, der das Propaganda geschrieben hat, dieses Buch, was 1918 herum, glaube ich, geschrieben wurde. Und Goebbels hat diese Methoden angewandt, um quasi den Juden als den Feind zu stilisieren. Und das meinte er mit seiner Aussage. Das steht auch ganz klar in dieser Mail, aber der Broder hat einfach nur einen Satz rausgenommen, wo man deuten kann, dass er quasi den Holocaust leugnet.
Also man hat es aus dem Zusammenhang gerissen.
So ist es.
Und hat ihm das braune Hemd angezogen.
Und hat ihm dann Strick draus gedreht, hat seine Karriere ruiniert dadurch. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich noch perplexer gemacht, das Ganze. Dass es da so eine offensichtliche Intrige gibt, der man eigentlich nachgehen kann als Journalist. Das kannst du rausfinden. Ich kann das als Schauspieler.
Ja. Ich habe aber den Eindruck, dass der Ken Jebsen seitdem die Methode lebt, jetzt erst recht.
Ja.
Dass das leider ihm passiert ist. Ja, tut mir leid natürlich um jeden, der da so eine Intrige erleidet. Ja. Aber Gott sei Dank ist ihm das passiert.
Na klar.
Weil dadurch hat man ihm eine Rakete auf den Rücken geschnallt und angezündet.
Genau,
und jetzt fliegt er ab. Ja.
Ich glaube, die ärgern sich wahrscheinlich zum Teil schon, dass man das ihm so angetan hat.
Ja. Du kennst ihn persönlich. Ich habe ein Foto von dir mit ihm. Du hast ihn getroffen auf den Friedensmahnwachen. Was ist er für ein Typ so?
Ein total herzlicher Mensch. Er ist halt schnell.
Ja, das ist er wirklich.
Also ich würde ihn für mich, aber ich muss auch sagen, ich bin halt sowas wie ein Fanboy auch von ihm. Ja. Mhm. Aber für mich hat er auch was ein Rudi Dutschke hatte. Ja. Mhm. Oder ein Karl Kraus, der den Journalismus neu erfindet oder zurückholt, wo er eigentlich...
Den Dutschke kriege ich jetzt noch hin, aber Karl Kraus, das sagt mir jetzt gerade nichts.
Ein österreichischer Journalist, die Katastrophe des Ersten Weltkriegs schon hat kommen sehen, der auch Stücke geschrieben hat, Die letzten Tage der Menschheit ist eines, wo er aufarbeitet diesen Wahnsinn, wo sich eine Nation, ein ganzes Volk in den Krieg hineinsteigert.
Okay. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Ken Jebsen kommen. Ich muss ihn, glaube ich, selber mal einladen, einfach mal hier hinsetzen und mit ihm darüber sprechen. Ja. Wir wollen ja primär über dich sprechen. Also er war für dich...
Das war so der Wecker, sage ich mal.
Und dann
kamen irgendwie die Montagsmahnwachen und da hat er ein paar Reden gehalten und das verlinkt. Und
war letztes Frühjahr, als das mit Maidan so richtig losging.
Genau. Und da bin ich dann halt irgendwie so über YouTube ein bisschen reingekippt, habe mir die ganzen Reden angeschaut. Dann kam eine Rede von Rüdiger Lenz, die mich zutiefst berührt hat, weil Rüdiger Lenz quasi aufgedröselt hat, was wirklich falsch ist in unserer Gesellschaft, dass das eigentlich schon anfängt, wie wir mit unseren Kindern umgehen, was wir für Schulsystem haben, was das aus uns macht, dass wir eigentlich auf Konflikt programmiert sind, aber auf Eskalation des Konflikts. Dass wir einfach nur eine Wettbewerbsgesellschaft haben, eine Leistungsgesellschaft. Wo ich dann dazu gesagt habe, das hat dann dazu geführt, dass ich mir vorgenommen habe, mich auch zu engagieren bei den Friedensmahnwachen und habe dann eine Rede geschrieben und habe dann Talent, was das betrifft. Ich habe bei der Hochzeit meines Bruders mal eine Rede gehalten, am Geburtstag von meinem Papa und so, also so im familiären Bereich, Hochzeit von meinem Onkel und habe das aber dann hergenommen, um mehr Menschen zu erreichen. Und das hat dann auch eingeschlagen.
Naja, ich glaube, deine Ausbildung als Schauspieler wird dir da bestimmt auch geholfen haben. Ja. Da lernt man ja auch, wie man spricht. Du hast eine Sprachschulung hinter dir und Präsenz des Körpers und solche Gestiken, das machst du ja dann unterbewusst wahrscheinlich schon. Ja. Vielleicht funktioniert es deswegen. Ja.
Auf jeden Fall auch, ja.
Okay, also das war für dich so ein bisschen Schlüsselerlebnis. Letztes Jahr aufgewacht, ich will hier was tun. Und was tust du da konkret? Was ist dein, wie soll ich sagen, wo brennt dein innerstes Feuer am stärksten?
Naja, was mich, also ich bin Vater, ich hab einen Sohn, der ist 6,5 und ich bin halt sehr bei ihm, was Erziehung betrifft. Versuch auch die Welt wieder zu sehen, wie es ein Kind sieht. Mhm. Ja. Und wo ich eigentlich merke, wie schön es sein kann, wenn man sich ergänzt, als Erwachsener mit dem Kind, wie beide voneinander lernen können. Und wo ich auch sehe, wie rein und pur, das klingt sehr pathetisch, aber für mich sind Kinder das, die einfach im Jetzt sind und nicht alles bewerten müssen, so wie wir das machen. Und da denke ich mir dann, was ist falsch gelaufen mit uns, damit es zu so einer Gesellschaft kommt, in der wir leben.
Wie heißt dein Sohn?
Viktor. Und ich möchte das auch für ihn machen. Ja. Ich will, dass der eine andere Aussicht auf eine Zukunft hat, als ich es habe. Mhm. Ja. Weil ich sehe mich ja, ich bin ja ein verdorbener Mensch auf eine gewisse Art. Ja. Ich bin ja durch dieses System durchgeschliffen geworden, komme aus einem eher gewalttätigen Umfeld auch. Ja. Aber will da gar nicht meine Eltern dafür verantwortlich machen, weil die haben ja auch etwas mir weitergegeben, was man ihnen drüber gestülpt hatte. Mhm. Und ich sehe es halt so, dass es jetzt an der Zeit ist, diese alten Muster aufzubrechen. Ob das jetzt meine Muster sind oder ob das gesamtgesellschaftlich gesehen ist, dass man Gewalt überhaupt in Erwägung zieht als Mittel, um etwas durchzusetzen.
Wir haben im Vorgespräch über ein Thema gesprochen, was jetzt auch sehr aktuell ist, leider. Der Anschlag in Paris auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Mhm. Und du hast aber gesagt, du bist nicht Charlie. Ja, schön ist wie Bavotre Charlie.
Ja, das heißt, ich bin nicht mehr euer Kali. Ja. So habe ich das genannt. Genau, weil mich dieser Doppelstandard, diese Hypokrisie, wie wir sie leben, ich will mir nicht diktieren lassen, für wen ich jetzt Trauer empfinden darf und für wen nicht. Ja, mir tut es irrsinnig leid, dass diese Journalisten umgebracht wurden. Aber mir tut es auch leid, dass Kinder in Pakistan zerbombt werden mit Drohnen.
Drohnen.
Mir tut es auch leid, dass in Afghanistan verkrüppelte Kinder auf die Welt kommen wegen Uranmunition. Aber darüber darf ich mich nicht empören. Mhm. Und deshalb habe ich dieses Video gemacht. Ja. Okay. Weil dieser Widerspruch ist einfach widerlich.
Ja. Hast du Kritik bekommen auf das Video? Oder so nach dem Motto, das darf man doch nicht?
Nee, es kommt sehr gut an. Ich habe so ein paar Freunde habe ich verstört damit, weil die sagen, das kann man so nicht sagen, weil die Journalistin, die haben das ja aus Liebe gemacht. Ja. Die wollten ja, weil ich auch gesagt habe, ich habe in dem Video gesagt, mir eine Mohammed-Karikatur vorzusetzen, wo der Mohammed einen Schweinekopf fickt, das wurde da auch publiziert, und mir das als Meinungsfreiheit vorzusetzen Pressefreiheit vorzusetzen, das ist ungefähr so, wie wenn man mir auf einem Teller einen Haufen Scheiße serviert und sagt, das ist eine Sachertorte und das isst du jetzt. Sachertorte und Scheiße sind braun und glänzen, aber mehr Gemeinsamkeiten gibt es nicht.
Okay,
Und es gibt Leute, die fressen das, aber ich fresse es nicht. Und das kam halt ein bisschen, wurde halt nicht von allen so aufgenommen, weil mir wurde dann gesagt, aber diese Journalisten, die haben das gemacht aus Liebe. Aus Liebe zu allen Menschen. Aus Liebe, weil sie quasi den Islam, weil sie helfen wollen, den aufzuklären.
Indem man ihn beleidigt.
Indem man ihm quasi radikal in die Aufklärung hineinbeleidigt. Ja. Mhm, ja. Und ich habe Kindertheater gespielt, da ging es um sexuellen Missbrauch. Und das habe ich über ein paar Jahre gemacht. Und da war ich mal auch auf einer Schulung
zu erklären,
in Deutschland, wie sie sich davor schützen können.
Ah, okay,
also ja, da ging es nicht darum, was ist sexueller Missbrauch, sondern wie schützt du dich? Es geht darum, Nein zu sagen, auf seine Gefühle zu hören. Ja? Also sehr sensibel aufbereitet und wirklich gut gemacht. Mhm. Und sonst hätte ich das nicht gemacht.
Also psychologisch gut durchdacht.
Genau. Und dann habe ich mich mit einem Kriminalisten unterhalten auf so einer Schulung und da ging es darum über Täterstrategien wurde geredet. Wie gehen Sexualstraftäter vor? Was haben sie für Motive und so? Und es gibt Väter, die schlafen mit ihren Töchtern und sagen, ich mache das aus Liebe. Ich liebe meine Tochter so sehr, dass ich mit ihr schlafe, weil irgendwann schläft sowieso wer anderer mit ihr. Und jetzt bin ich es, der sie entjungfert. Und so großherzig bin ich zu dir. Und an das hat mich das erinnert. Ja? Diese Aussage, die Journalisten klären ja mit Liebe auf, das ist für mich so, wie wenn ein Vater sagt, er klärt seine Tochter auf, indem er sie vögelt. Ja?
Mhm. Okay, ja, passt nicht ganz. Gell?
Geht sich nicht aus für mich. Ne? Mhm.
Wie hieß das noch? Amstetten war das Thema. Gell?
Mit dem Fritzl.
Ja, das lassen wir lieber da, wo es ist, in einem dunklen Kellerloch. Das ist schlimm genug gewesen. Ja. Wir haben, als wir uns unterhalten haben, neulich auch natürlich versucht, ein bisschen so einen Rahmen zu finden für das Gespräch. Und wir sind dann irgendwann bei Aristoteles gelandet. Und du hast dann eine deiner Lieblingsverschwörungstheorien genannt, nämlich es ging dann über das Buch der Poetik von Aristoteles. Und es gibt auch ein Buch über das erste Buch, das ist über die Tragödie, das existiert.
Existiert.
Und dann so nach Motto, das andere Buch über die Komödie, das ist eben verschwunden.
Genau.
Und man
weiß, es gab es, weil Aristoteles hat sich mal darüber geäußert, über die Poetik, über die Komödie, dass er das auch geschrieben hat. Aber es ist verschollen.
Um das jetzt mal für die Zuschauer ein bisschen konkret zu machen, den Gedanken, den wir da hatten. Es gibt einen ganz berühmten Film von Umberto Eco, der Roman, der verfilmt wurde, Der Name der Rose. Ja. Großartiger Film, Sean Connery, Christian Slater als ganz junger, wie die Mönche in diesem Kloster dieses geheimnisvolle Buch suchen und die Priester, die Mönche, die das Buch gelesen haben, quasi vergiftet worden sind, weil die Seiten von dem Buch sind doch vergiftet gewesen.
Genau.
Und dieser blinde Abt hat alles dafür getan, um dieses Buch der Komik und des Witzes zu verstecken, weil
die Komödie eine zersetzende Kraft hat. Die Tragödie hat eine stabilisierende Kraft. Die Tragödie ist, sagt auch Aristoteles in über die Poetik, die Tragödie ist für den Zuseher, also sie legitimiert die herrschenden Verhältnisse. Ja, du hast einen Held, der kommt in eine Situation und kämpft sich nach oben. Ja, aber er kämpft und er gleicht sich immer den Gegner an den er begegnet. Bis er dann vor dem bösen König steht oder vor irgendeinem bösen Boss, wie es in den Filmen ist, und sich dem wieder angleicht. Ja. Er muss genauso hart werden wie er, um ihn zu besiegen. Ja, das heißt, es werden die Herrschaftsverhältnisse dadurch stabilisiert, weil du schaust dir das an und nimmst es für dich auch auf und setzt es auch so innerlich gesamtgesellschaftlich dann um. Ja, du findest, es ist legitim, dich mit Ellenbogen nach oben zu kämpfen.
Ja.
Und der Held in der Komödie aber zieht alle zu sich runter. Ja, das heißt, du hast einen Clown oder einen Narr und der gleicht sich nicht an den herrschenden Verhältnissen, sondern durch seine Komödie zieht er auch den bösesten König zu sich runter und treibt ihn dadurch in den Wahnsinn oder in die Niederlage. Mhm. Und das ist halt insofern revolutionär, weil wen soll man noch ernst nehmen, wenn man ihn auslacht? Ja? Wer soll noch einen Obama oder von mir aus einen Putin ernst nehmen, wenn man ihn auslacht?
Das Kaisers neue Kleider.
Ja, genau. Mhm. Sobald jemand mal schreit, Moment, ihr seid ja Clowns eigentlich. Mhm. Ja? dann wird es interessant.
Mhm. Und du meinst also, dass in unserer Gesellschaft bewusst auf die negative Seite, dass die negative Seite, diese ganzen negativen Emotionen künstlich hochgekocht werden, absichtlich hochgekocht werden, die niederen Triebe, Neid, Arroganz, Topmodel, Germany's Next Topmodel, all diese wirklich sinnlosen Formate. Denkst du, dass das Methode hat, dass das in der Gesellschaft so forciert wird?
Ja, ja. Also ich glaube, dass es ist auf jeden Fall, es hat sich etabliert so. Mhm. Ja. Es ist, wir leben die Ellenbogengesellschaft und dieser legitimierte Kampf nach oben wird gestattet. Mhm. Wird eher gestattet, also jemand, der sich skrupellos verhält, um nach oben zu kommen, wird eher akzeptiert, als wie jemand, der sagt, mhm, bei dem Kasperltheater mache ich nicht mit.
Mhm. Ja, ich verstehe. Du bist jetzt ein Mensch, der seinen eigenen Seelenschmerz, will ich jetzt gar nicht sagen, aber seine eigene Wut, seinen eigenen Wutbürger so auf die Straße trägt. Und du hast mir da auch noch einen Kollegen mit an die Seite gestellt, der so ein bisschen den Wutbürger verkörpert.
Das genau,
irgendwie so,
genau.
Ja. Der Hulk, ja, also sprich die berühmte Comicfigur, ja, ebenso von dem Wissenschaftler, der sich da durch Strahlen verändert. So, siehst du dich da selber ein bisschen drin?
Jetzt, so hatte ich, ja. Die Zeit habe ich, hatte ich, ja, aber für mich, es ist sehr schön, weißt du, als Schauspieler beschäftige ich mich viel mit Sprache auch, vor allem mit der deutschen Sprache. Und für mich gibt es halt den Wutbürger, das ist so jemand wie der Hulk. Ja? Der Hulk, der wird, je wütender er wird, umso größer wird er, umso
mächtiger
wird er, aber auch umso rücksichtsloser. Ja? Das heißt, der rollt einfach wie eine Lawine alles nieder. Ja? Und sogar seine Freunde haben dann irgendwann Angst vor ihm. Mhm. Und deshalb finde ich eine Stufe höher den Zorn ganz spannend, weil der Zorn etwas ist, was gelenkt ist, ja, was sehr, sehr präzise und sehr pointiert sein kann.
Also die Wut impulsiv, ungelenkt,
genau.
Lawine einfach,
genau.
Und der Zorn ist die,
und der Zorn
ist das Florett.
Genau,
so,
ja, genau, ja.
Okay. Warum hast du mir dann den Punisher mitgebracht?
Ja, weil der Punisher ist halt, der lebt den Zorn. Das heißt, der ist erfüllt mit Wut und, mhm, hat diese Wut aber so unter Kontrolle, dass er daraus seine Strategien entwickelt, um dann gegen seine Gegner vorzugehen. Mhm. Oder man kann es auch sagen, eine Lawine würde ich als Wut bezeichnen, ja, die einfach ein ganzes Dorf plattrollt. Ja. Und dann gibt's halt, und dann kannst du aber Schneebälle nehmen. Und die kannst du da genau da hinwerfen, wo du sie haben möchtest.
Gutes Bild, ja. Wir haben uns neulich unterhalten über die Probleme in dieser Gesellschaft eben. Wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und dann hast du eben auch gesagt, dass deiner Meinung nach ein Großteil der herrschenden Klasse in unserer Welt doch durch und durch von Psychopathen besetzt ist, ja, wenn ich mich richtig daran erinnere.
Ja.
Und wie stehst du da zu dieser Aussage? Also Psychopathen, was meinst du damit mit diesen Psychopathen?
Naja, es ist so, es gibt ja Studien mittlerweile darüber, dass gerade in so Führungspositionen überdurchschnittlich viele Psychopathen vertreten sind. Es gibt ja von dir einen Vortrag, wo du auch über dieses Buch redest.
Die politische Ponerologie.
Genau,
ja,
genau. Mhm. Wo eben auch diese psychopathischen Muster offengelegt werden. Mhm. Und ich denke mir aber, man tut den Psychopathen da fast ein bisschen Unrecht, ja, wenn man da alle so in den Topf reinwirft. Ja. Ich pflege so ein bisschen das differenzierte Denken. Ja, das habe ich mir so zur Aufgabe gemacht. Und ich denke mir, es gibt tatsächlich auch Menschen, die psychopathische Züge haben und die das aber dann einsetzen, um sich gegen die herrschenden Verhältnisse aufzulehnen. Mhm. Adam Kokesh, ne, habe ich dir gesagt. Ja, der war bei den Marines. Der war in Fallujah, hat dort gekämpft auch.
In Afghanistan.
Irak war das.
Fallujah ist.
Also es war so eine ganz, Irak, das war, ja, glaube ich, die Schlacht im Irak.
Ja,
das
stimmt,
war so, ja, richtig, muss ganz, ja, grausam, mhm, auch gewesen sein und so, was da gemacht, mhm, wurde. Und der war ein begeisterter Marine. Ja. Und ich denke mal, wenn du begeistert bist, darüber eine Tötungsmaschine zu sein, dann musst du ja auch irgendwie ein Psychopath sein. Ja?
Definitiv, ja.
Und nur, der kam dann wieder zurück nach Amerika. Und ich weiß nicht, was sein Erweckungserlebnis war, aber er ist draufgekommen, dass dieser Krieg einfach ein Riesenbeschiss war an den Soldaten und am amerikanischen Volk. Mhm. Und jetzt ist er immer noch der gleiche Psychopath, wie er vorher war, aber mit einer anderen Motivation, ja, indem er nämlich sagt, ich kämpfe nicht mehr gegen irgendwelche armen Irakis, sondern ich lege mich gegen die an, die dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt in diesen Krieg hineingetrieben wurden. Mhm. Und das sind halt für ihn, er nennt ganz klar Namen, ja, Bush, Cheney, Rumsfeld, die ja auch alle profitiert haben, Wolfowitz, genau. Und sagt aber auch, dass es dann noch um Konzerne dahinter geht, ja, und um Firmen, die da alle mit drin hängen noch.
Also der Mann geht los, dieser David Kokesh, und konfrontiert die Verantwortlichen seiner Meinung nach mit was? Stellt er die zur Rede vor Kamera?
Er konfrontiert eher die Leute, weil die Verantwortlichen, zu denen kommt er gar nicht ran. Mhm. Konfrontiert. Also es gibt ein geniales Video von ihm, es gibt ja jetzt diesen Film American Sniper, ja, von Clint Eastwood, was ich sehr schade finde, dass der diesen Film gemacht hat, weil ich habe den geliebt als Regisseur, und dann haut der so einen Propagandafilm raus.
Wird für die Oscarverleihung 2015
sechsfach nominiert.
Also als der Film des Jahres gepriesen.
Ja, ganz klar.
Ich verstehe das nicht, warum immer die Kriegsfilme als die besten Filme bezeichnet werden. Ja. Selbst wenn da eine gewisse Kritik an dem Krieg durchdringt, gibt es immer noch so viele Szenen, die diese ganzen Kriegshandlungen zur Populärkultur machen. Die Navy Seals, die Delta Forces, das sind die totalen Helden in den Filmen. Heroische Gesten, heroische Aktionen, die stattfinden. Ja. Also ich weiß nicht, was mit Clinton da passiert ist. Ja. Der hat doch ganz andere Filme gemacht schon immer.
Ja. Und auf jeden Fall, der Film, bei uns kommt er ja erst ins Kino und in Amerika läuft er schon. Und der Kokesh hat einfach seinen Kameramann geschnappt und ist vor ein Kino gezogen, wo der Film gelaufen ist, und hat sich da hingestellt und hat die Leute, die frisch aus dem Film kamen, zum Interview gebeten. Und hat ihnen gesagt, ich bin ein ehemaliger Marine, ich war in Fallujah und habe dort gekämpft, und ich würde gerne ein Interview führen mit euch für meinen Channel. Und dann redet er mit den Leuten und fragt sie halt, was sie von diesem, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, dieser Sniper, was sie von ihm halten. Und die sagen, ja, ein großartiger Held, und er hat gekämpft für unser Land und so. Und dann sagt er, ja, wie definiert ihr denn einen Held? Nein, Held ist jemand, der kämpft für sein Land, für sein Zuhause. Und dann sagt er, ja, aber Moment, willst du mir jetzt sagen, dass diese Irakis, die der Sniper da umbringt, dass die Helden sind? Und sagen sie, warum? Sagt er, ja, weil die sind zu Hause. Und er ist eigentlich der Aggressor von außen. Ja. Ja, er ist der die Menschen tötet, die ihr Zuhause irgendwie schützen wollen. Ja. Und es ist beeindruckend, weil er halt diesen, ich sage jetzt mal, Bonus hat, auch ein ehemaliger Soldat zu sein, und die werden ja, die haben ja einen heiligen Kult in Amerika über ihre Troops, wie sie sie nennen. Mhm. Und du siehst halt dann einfach, wie er die Menschen an die Wand fährt. Ja? Und die stehen dann irgendwo und wissen nicht mehr, was los ist, mhm. ja? weil er sie mit diesem Widerspruch konfrontiert.
Ja, ein Soldat, der als Held gefeiert wird, ist ein Widerspruch an sich. Ja.
Ist ein, und vor allem, dass eben der in dem Film als Held gefeiert wird, obwohl er tausende Kilometer von seinem Heimatort weg ist und Menschen umbringt, die zu Hause sind und eigentlich und die Soldaten aus dem Land raus haben wollen.
Und auch noch aus Entfernung, aus 1000, 2000 genau. Meter Entfernung.
Genau. Ja. Ja. Und halt auch, da gibt es eine Szene, wo er ein Kind erschießt und so. Ja. Also mhm. das muss ganz schier sein.
Und sowas ist dann der beste Film?
Sowas ist der beste Film, ja. Okay. Das ist Hollywood, ja.
Du sprichst von einem geläuterten Psychopathen. Du hast ja auch mehr oder weniger ein ganz bewusstes Outfit rausgesucht hier genau. für einen geläuterten Psychopathen. Ja. Da hast du ja auch ein Bild mitgebracht, nämlich von Il Batman. Nach Technik, jetzt komm schon. Da ist der Hulk und da ist er.
Ja. Ja. Also der Batman ist für mich jemand, der ein klarer Psychopath ist, ja, aber der seine Psychopathie eben auch einsetzt, um sich gegen die anzulegen, die es eigentlich wert ist, dass man sich gegen die anlegt. Mhm. Ja. Weil auf kleine hinzutreten ist keine große Kunst. Aber dann mal nach oben zu schauen und mal in diese Richtung auszuteilen, Da wird es dann richtig spannend. Mhm. Das nenne ich ja Herausforderung. Ja. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, was ist jetzt das Gebot der Stunde? Also wir haben die Medien, wir machen Medien, wir sind öffentlichkeitswirksam, wir versuchen die Leute aufzuwecken, wir bringen Beiträge. Ich habe so ein bisschen manchmal auch das Gefühl, so irgendwas fehlt da noch oder es klappt nicht so wirklich, weil wir machen jetzt schon so viele Sendungen. Ja, wir haben jetzt bestimmt schon 30 Sendungen gedreht und Zuspruch ist toll und alles. Aber im Vergleich zu einer Sendung in der ARD ist es nichts, weißt du so. Ja? Wir haben gegen diese Lawine an Desinformation aus den Massenmedien, haben wir mit so einem kleinen Channel eigentlich so gut wie keine Chance. Was können wir tun? Nicht nur wir jetzt in uns im Studio, sondern was können die Menschen tun, wenn sie sagen, ja, ich möchte jetzt bitte etwas verändern an diesem System und zwar nicht jetzt unbedingt mit der Axt, sondern eher so skalpellmäßig. Ja? Wo können wir anfangen zu ritzen in unserem System?
Ja, ich glaube mal im direkten Umfeld. Also da, ich weiß es aus meiner Erfahrung, jetzt seit dem einem Jahr, wo ich das mache, habe ich 3 Menschen erreicht, aber so erreicht, dass sie jetzt auch an dem Punkt sind und sagen, wir erleben die große Verarschung.
Du hast ihnen die Matrix gezeigt, ja.
Sozusagen, ja. Mhm. Und dann, ich glaube, ein wichtiges Gebot der Stunde ist glaube ich, nach wie vor irgendwie Geduld zu haben, weil mit Gewalt erreichst du so oder so nichts. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass eine gewisse Coolness einfach besser ist als eine verbissene, ein verbissener Wahn zu missionieren.
Mhm. Es selber vorzuleben.
Einfach. Genau, ja, ja. Genau. Und ich glaube, dass man den Witz einfach reinnehmen soll, ja, dass man den Humor als Waffe entdecken soll. Ich sage, Wissen ist Macht und Humor ist die Waffe davon. Du siehst ja zum Beispiel die Anstalt, ja, wie die angenommen werden von den sogenannten Alpha-Journalisten.
Oh ja.
Und ich denke mir, wenn die das nicht mögen, dass man sich über sie lustig macht, dann erst recht.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Und das ist halt auch, und das ist das Grandiose für mich, und das ist halt das Internet. Ja, die Möglichkeiten, die das Internet bietet, nämlich dass du auch direkt mal mit so einem Journalisten in Kontakt treten kannst, ja, wenn du hartnäckig bist. Ja. Und das mache ich auch. Ja. Also ich beiße auch da nach oben.
Bist du a pain in the ass?
Sozusagen. Ja, muss mich dann als Stalker schimpfen lassen, ja, von so einem Alpha-Journalisten in Österreich. Aber mir ist das wert, ja, weil letzten Endes demaskieren sich die Leute dann ja selbst. Ja.
Also es gibt einen Alpha-Journalisten vom Standard, der hier auch einen wirklich grandios spektakulären Auftritt hingelegt hat in einer Talkshow.
Du meinst den Erik Frey?
Wahrscheinlich, ja. Ihm gegenüber saß der Dirk Müller und dieser Frey sagt allen Ernstes, dass das ein rein innerukrainischer Konflikt ist, der da stattfindet. Ja. Da hat Amerika überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ich habe gerade vorhin einen kurzen russischen Clip gesehen von der Stadt, die jetzt da von den Rebellen eingenommen worden ist. Da haben sie amerikanisches Kriegsgerät gefunden, amerikanische Truppen sind vor Ort und wir wissen es ja auch von allen Medien mittlerweile, wie viel Geld die Amerikaner da reingesteckt
haben. Das haben sie ja schon zugegeben.
Das haben sie selber zugegeben.
Das hatten sie schon zugegeben, wie der Frey im Studio gesessen ist.
Und dann bitte dich schon die Frage, wie kann ein Mensch, der so schlau ist, der studiert hat, der Chefredakteur ist von so einem wichtigen Journal, wie kann der in ein öffentlich-rechtliches Format sitzen und behaupten, dass das ein rein ukrainischer Konflikt ist?
Ja,
ist der erstens zu doof oder zweitens nicht in der Lage, es zu nennen oder drittens was ganz anderes?
Der hat eine Ideologie. Ja.
Und die macht ihn blind vor der Wahrheit?
Die macht ihn blind, ja, weil wenn du eine für dich eine Agenda hast oder eine Ideologie, dann kriegst du das Scheuklappensyndrom. Und ich glaube, der meint das wirklich, ja? Weil der war dann in dieser Sendung, wo ich mir was Besseres kann nicht passieren, ja? um diesen Widerspruch überhaupt mal darzulegen.
Die Reaktion von diesem Dirk Müller war ja dann auch, Sie machen jetzt Kabarett, oder?
Genau.
Sie meint das jetzt nicht ernst. Ja. So,
also der hat da auch sehr, sehr gut darauf reagiert, der Dirk Müller, weil er ihn gar nicht mehr ernst genommen hat. Mhm. Und das hat ihn ja rasend gemacht, den Frey. Der war der wie ein Rumpelstilzchen, dann schon rumgezappelt. Ja. Konnte ja gar nicht mehr ruhig sitzen und so. Ja. Und dann hat er am nächsten Tag, dann habe ich extra wieder den Standard gelesen, was ich ja nicht mehr mache. Ne, denn ich war stolz drauf, Standardleser zu sein, aber jetzt lese ich ihn nicht mehr. Aber am nächsten Tag habe ich dann reingeschaut, was der Frey so von sich gibt. Und dann hat er halt im Standard wieder einen Kommentar geschrieben und hat halt geschrieben, Amerika hat kleine Interessen oder geringe Interessen an der Ukraine, ja, weil da hat halt dann die öffentliche Meinung hat ihn dann so umgeblasen, dass er da wieder zurückrudern musste.
Okay, bei 4000 Mails, das ist dann schon ein Shitstorm.
Genau. Ja, es wird ja immer Shitstorm dazu gesagt, ja, aber für mich ist das die öffentliche Meinung und das können sie nicht ertragen und deshalb wird es zum Shitstorm ausgerufen.
Ja. Oder abgeschaltet, die Kommentare.
Oder es wird überhaupt abgeschaltet. Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich mir denke, weil du vorher gefragt hast, was können wir tun? Ja. Ja. Weil ich denke mir dann, wenn die schon so durchdrehen, ja, wenn man die Zeitung, wenn man die Artikel kommentiert, ja, wenn man vom Recht der freien Meinung Gebrauch macht und vom Recht auch des virtuellen Raums, der allen gehört, ja, und da halt seine Meinung dann kundtut und dann wird man übelstens beleidigt, verallgemeinert, mit irgendwelchen Nazis in einen Topf geschmissen. Und dann denke ich mir, gut, vielleicht wäre es spannend, wenn man diese Kommentarfunktion, die man auf Facebook hat oder die man in Tageszeitungen hat, wenn man diese Kommentarfunktion in die reale Welt überträgt, in den öffentlichen Raum. Das heißt, dass man gar nicht mehr so riesen Demos organisiert, ja, sondern dass man einfach in kleinen Gruppen vor die Medienhäuser zieht. Mit einem Beamer und einer Leinwand und dann zeigt man ihnen mal, was so abgeht in der Ukraine, wie das ist mit dem Azov-Bataillon, wie das ist, dass da Kinder umgebracht werden. Gesprengt, alte Frauen und so.
Weißt du, was ich mich frage? Im Jahr 2003, als der Irakkrieg, der zweite Irakkrieg vor der Tür stand, sind wirklich allein in Europa Millionen Menschen auf die Straßen gegangen. Ja. Ich habe es neulich gelesen, in Spanien waren es 2 Millionen, in Berlin 1 Million. Also so richtig wie in den 80er Jahren bei der Antikriegsbewegung. Hat viele, viele Leute mobilisiert. Jetzt, letztes Jahr die Mahnwachen, das waren ein paar Tausend, das hat ein paar Monate funktioniert. Mittlerweile ist das alles wieder geschrumpft. Sind die Menschen des Ganzen überdrüssig? Haben sie keine Lust mehr auf Demos, weil es sowieso nichts bringt? Oder ist das Bewusstsein einfach gar nicht da?
Na, es wird nicht mehr zugelassen, dieses Bewusstsein. Mhm. Weil es war die Berichterstattung, die Journalisten waren doch noch anders 2003. Mhm. Die waren noch kritischer gegenüber der Regierung Bush. Dann kam Obama und der wurde als großer Held abgefeiert und letzten Endes zieht der das Gleiche durch wie Bush.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer. Ja. Kill Tuesday.
Ja. Genau, genau.
Wenn er am Dienstag die Drohnenaufträge verteilt.
Guantanamo gibt es nach wie vor.
Werden wir alles schließen, hat er gesagt.
Ja. Ja. Aber er hat halt einen Bonus. Ja. Er ist der erste schwarze Präsident. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele Journalisten da einfach reingekippt sind auf das. Ja. Mhm. Und Clint Eastwood hat ja auch gesagt, dass eines Tages wird man draufkommen, dass Obama die größte Verarschung war, die Amerika hat passieren können. Mhm. Das hat er gesagt vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr und dann macht er so einen Film. Ja, also ich durchschaue es nicht ganz.
Hm. Ja, Stefan, was machen wir aus der Situation? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, über solche Sachen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass jeder von seinem Punkt aus, wo er eben steht, was machen kann. Ich lade Gäste wie dich ein, die aktiv sind. Du machst deine Aktionen und dass wir es einfach vorleben den Menschen, dass wir sagen, hey, man kann etwas ändern, so dieses kleine bisschen im eigenen Umfeld vielleicht ändern. Die drei Leute, die du aufgeweckt hast, sind beim Schneeballsystem.
Genau.
Die sind jetzt auch so aufgewacht, dass sie einfach sagen, so, okay, jetzt, was habe ich in meiner Familie? Ja. Wie kann ich jetzt das noch sagen?
Ja. Na, und es funktioniert ja. Weißt du, ich habe mein Aktivismus ist dass ich zu dem Montagsmahnwachen bin und dass ich über Facebook viel gemacht habe. Und dass mich nicht überall beliebt gemacht hat. Aber es war mir egal, weil es für mich eine gerechte Sache ist. Mhm. Und du erreichst Leute dadurch. Ja, und ich denke mir, wenn man jetzt den Sprung von der virtuellen Realität in die öffentliche, in die reale Welt geht und sein Kommentar als Bettlaken beim Fenster hinaushängt, dann wäre das für mich der nächste Schritt. Mhm. Also, dass man den öffentlichen Raum genauso okkupiert, wie man das Internet okkupiert hat, weil der Protest lebt ja im Internet. Ja. Das Internet gehört ja den Protestbewegungen. Die etablierten Medien haben ja da keinerlei Deutungshoheit oder so. Ja. Die hauen einen Artikel raus und dann zieht ihr die Kommentare rein. Jetzt war in irgendeiner Schweizer Zeitung, haben sie über den Ganser geschrieben, weil er in Tübingen einen Vortrag gehalten hat wegen 9/11.
Ja. Ja.
Und dann haben sie halt den Rektor von der Uni Basel zitiert, der halt ein bisschen über den Ganser herzieht. Und dann, das betrifft mich gar nicht mehr, und dann lese ich mir die Kommentare durch und dann geht mir einer ab dabei, ja? weil es ist anders, ja? Die veröffentlichte Meinung und die tatsächliche öffentliche Meinung.
Ja, ich verstehe.
Ja, und da muss man einfach Druck machen, weil das lockt ja die Leute dann auch aus der Reserve. Mhm. Du erkennst ja dann, wie jemand ist, ja, so wie der Frei, ja? Der kann immer auf intellektuell machen und auf klug und gebildet und auf Nobel, ja. Aber wenn er dann auf den Widerspruch trifft, dann lässt er die Maske fallen und dann siehst du, was eigentlich für ein Mensch dahinter ist.
Rumpelstilzchen.
Ja. Ein Rumpelstilzchen, ja, genau. Machtbesessener. Ja, genau, so, aber tatsächlich.
Ja. Er hat Realsatire.
Ja. Und so graben sie sich selber das Wasser ab, weil es sind ja, der Großteil der Menschen ist ja nach wie vor vernünftig. Ja? Und wenn du dann sowas siehst, wenn du so einen Dirk Müller sitzen siehst und dann einen Erik Frey, dann sagt dir ja dein Bauchgefühl schon, okay, da hat es ein bisschen was. Ja? Und der wirkt irgendwie souveräner. Ja.
Ich habe es mir angewöhnt, wenn mich in der Bäckerei oder irgendwo im Laden jemand fragt, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Dann sage ich immer, ich hätte gerne noch ein bisschen Weltfrieden.
Ja.
Wenn Sie das da haben, kann auch ein bisschen mehr sein. Ja. Und ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, nee, das hätte ich nicht gern.
Ja.
Alle Menschen wollen Frieden. Ja. Ja. Und
wir hatten bei der Wiener Friedensmahnwache, war ein Indianer, ein Native aus Amerika, der J. Reuben Silverbird nennt sich der, und der ist halt auch ein Friedensaktivist oder ein Friedensprophet. Und der hat gesagt, es braucht nicht mehr, als dass alle Menschen über Frieden reden. Mhm. Das ist es. Ja. Wir müssen einfach nur schauen, dass es cool wird, ja. Dass es für die jungen Leute cool ist, zu sagen, Krieg ist scheiße, ja. Mhm. Gewalt ist scheiße. Das ist für mich meine Herausforderung, ja, dass ich, dass, dass sich das dreht irgendwie, dass es nicht antimodern ist, wenn man sagt, ich finde das nicht okay, was Amerika macht, sondern dass es anders ist, ja, dass es eigentlich modern ist, an friedlichen Gedanken zu pflegen.
Mhm. Das nehme ich hin. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ich sage vielen Dank, Stefan, dass du den weiten Weg aus Wien hierher gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Und ein netter Plausch über Wahrhaftigkeit, Wahrheit, positive und negative Psychopathen und vor allem einfach auch um das Gebot der Stunde. Leute, wacht auf. Leute, wir müssen einfach was anders machen. Dir alles Gute bei allen Aktionen, die du anstellst, auf der Bühne, wo auch immer. Viel Spaß mit deiner Family und komm gut nach Hause.
Ja. Danke.
Ja, alles Liebe. Ja, lieben Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und vielleicht noch ein kleiner Gruß nach Wien an einen kleinen Viktor. Viktor, wenn jemand mit Batman-T-Shirt irgendwo hingeht, der ist echt cool. Also dein Papa, super. Ja, alles Gute nach Wien. Tschüss.